Zeichen und Wunder der apostolischen Zeit. Die apostolische Zeit war dramatisch und turbulent. Sie war wie ein Erdbeben in der Geschichte. Ein entscheidendes Kennzeichen dieses überschaubaren Zeitraums war die Vielzahl außergewöhnlicher Ereignisse. Diese Ereignisse waren spektakulär. Sie geschahen in aller Öffentlichkeit. Sie widersprachen der normalen Erfahrung auch damals. Das Neue Testament verwendet für diese Ereignisse einen feststehenden Begriff, einen Terminus technicus, Zeichen und Wunder. Und überall, wo Sie auf Ihrem Paper das Kürzel ZUV, also ZUW, stehen haben, sind eben Zeichen und Wunder damit gemeint. Apostelgeschichte 2,43 zum Beispiel. Es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Apostelgeschichte 5,12 und so weiter und so weiter. Begonnen hatte diese spektakuläre Flut der Zeichen und Wunder mit dem öffentlichen Dienst Jesu. Und sie brachten zu ihm alle Kranken, mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er machte sie gesund. Matthäus 4,24 und viele andere Stellen. Und dann nahm Jesus die Apostel mit in diesen Dienst des Wunderwirkens hinein. Johannes, der älteste Apostel, lebte wahrscheinlich bis kurz vor der Jahrhundertwende. Und schließlich, als die Zeit der Apostel vorbei ist, stehen wir vor einer grundlegend veränderten Situation. Der Historiker Samuel Green hat diesen aufregenden Umschlag vom 1. zum 2. Jahrhundert so beschrieben. Er sagt, wenn wir ins 2. Jahrhundert hineinkommen, finden wir uns in wichtiger Hinsicht in einer veränderten Welt wieder. In der christlichen Gemeinde leben keine apostolischen Autoritäten mehr. Die apostolischen Wunder sind verschwunden. Wir können nicht daran zweifeln, dass es göttliche Absicht war, durch eine so dicke und eindeutige Grenze das Zeitalter der Bibelinspiration und Wunder, also die apostolische Zeit, von allen nachfolgenden Zeiten abzugrenzen. Setzen wir einmal voraus, diese Zäsur zwischen 1. und 2. Jahrhundert ist richtig beobachtet. Und ich werde dies später noch weiter belegen. Dann stellt sich zwangsläufig die Frage, wie sollen wir diese Zäsur nun bewerten? Entspricht sie der göttlichen Absicht, wie Samuel Green behauptet? Oder ist sie vielmehr das Zeichen für den Ungehorsam und die geistliche Schwäche der nachapostolischen Gemeinde, wie viele Charismatiker sagen? Welche Bedeutung, welche Funktion haben die Zeichen und Wunder in der frühesten Kirchengeschichte? Welche Bedeutung können Zeichen und Wunder für die Gemeinde des 20. Jahrhunderts haben? Diese Fragen müssen wir in den nächsten 50 Minuten klären. Und wenn uns das gelingen sollte, dann hätten wir damit den entscheidenden exegetischen Schlüssel zum Verständnis und zur Bewertung der charismatischen Bewegung in der Hand. Denn diese bezieht ihre Legitimation und ihre biblische Begründung zu großen Teilen aus dieser apostolischen Ära, in der die Zeichen und Wunder so ein hervorstechendes Phänomen waren. Die charismatische Bewegung, ich muss jetzt diesen Sammelbegriff verwenden, weil Sie sonst noch länger auf Ihr Abendbrot warten müssen. Also die charismatische Bewegung tritt auf mit dem Anspruch, unsere Praxis ist eine legitime Anknüpfung an die Gemeinde des 1. Jahrhunderts. Wir haben den gleichen Auftrag, die gleichen Verheißungen, die gleichen Phänomene. David Duplessis, bekannt als Mr. Pentecost, also Herr Pfingsten, hat diesen Selbstanspruch klassisch formuliert. Er schreibt in seinem Buch The Spirit Bade Me Go folgendes. Die erste Kirche war eine Schöpfung des Heiligen Geistes und er hat sich nicht verändert, sondern in jeder Generation will er wiederholen, was er in der ersten Kirche durch die ersten Leiter und Mitglieder auch getan hat. Und genauso betonen ja die theologischen Leitfiguren der dritten Welle ihre Übereinstimmung mit dem Dienst der Urgemeinde und haben sich demzufolge ja Zeichen- und Wunderbewegung genannt. Die Herausforderung, denke ich, ist klar formuliert. Sind Zeichen und Wunder heute nötig? Oder sind sie möglich? Oder sind sie gar gefährlich? Ist die heutige Berufung auf Phänomene der Apostelzeit schriftgemäß oder schriftwidrig? Ist sie sachgerecht oder irreführend? Die hier vorgeschriebene Vortragslänge, ich würde eher sagen Vortragskürze, zwingt mich zu einer gewissen holzschnittartigen Redeweise, aber dabei tröstet mich, dass fast alle meine Vorredner überzogen haben. Das gibt mir jetzt eine gewisse Freiheit. Aber ich hoffe doch in aller, Bruder Kaiser bekommt jetzt das große Zittern, aber ich hoffe doch in aller Kürze, einen Denkweg klar machen zu können, auf dem Sie dann selber weiterforschen können. Deshalb finden Sie auf der Rückseite Ihres Blattes auch einige Literaturangaben. Wir werden dem biblischen Befund jetzt wie ein guter Journalist zu Leibe rücken, nämlich mit einigen W-Fragen. Was sind Zeichen und Wunder? Da geht es um die Definition. Wann geschehen Zeichen und Wunder? Ihre heilsgeschichtliche Position. Wozu dienen Zeichen und Wunder? Was ist ihre Funktion? Wie lange dauern Zeichen und Wunder? Da geht es um ihre Rezession. Und schließlich eine freundliche Anfrage an unsere charismatischen Mitchristen. Wie bitte? Eine Anfrage an das Zeichen- und Wunderverständnis der charismatischen Bewegung. Also erstens, was sind Zeichen und Wunder? Die Definition. Der Begriff Wunder wird ja in der christlichen Umgangssprache in sehr verschiedener Weise benutzt. Wenn ein Kind geboren wird und der überwältigte Vater das miterlebt, wenn ich das Geld, was ich so dringend benötige, weil meine Taschen leer sind und für das ich gebetet habe, genau am richtigen Tag bekomme, wenn ein schwerkrankes Gemeindeglied, für das die Gemeinde lange gebetet hat, plötzlich wieder gesund wird, wenn wir die Idee bekommen, jemanden anrufen zu sollen und wir tun es und merken, der brauchte den Anruf gerade in dem Augenblick, dann sprechen wir gern von Wunder. Vielleicht auch von einem Zeichen für Gottes Fürsorge. Aber diese Wunder müssen wir klar unterscheiden und abgrenzen von den Zeichen und Wundern des Neuen Testaments. Man sollte bei den Fällen, die ich eben genannt habe, also Kindsgeburt, plötzlich wieder Geld im Portemonnaie, aus Gründen der eindeutigen Verständigung eher von göttlicher Fürsorge sprechen. Was ist göttliche Fürsorge? Das ist Gottes souveränes Eingreifen in diese Welt, in unsere alltäglichen Lebensvollzüge. Es geschieht oft als Antwort auf unsere Gebete. Dabei bedient sich Gott sowohl natürlicher als auch übernatürlicher Mittel. Ein Geldbote zum Beispiel ist ein sehr natürliches Mittel. Wenn die Bibel nun von Zeichen und Wundern spricht, meint sie etwas anderes. Mose zerteilt das Rote Meer. Jesus macht aus 600 Litern Wasser 600 Liter besten Weins. Petrus erweckt die Leiche der Tabitha zu neuem Leben. Paulus wird von einer Giftschlange gebissen und schüttelt sie einfach ab. Das sind Zeichen und Wunder. Ich gebe Ihnen eine kurze Definition. Zeichen und Wunder, das ist ein außergewöhnliches Ereignis in der Natur, im Gegensatz zur normalen menschlichen Erfahrung. Ein Ereignis, das eindeutig nicht durch natürliche Gesetze erklärt werden kann und das bewirkt wird durch das direkte Eingreifen eines Menschen. Ein außergewöhnliches Ereignis in der Natur, im Gegensatz zur normalen Erfahrung, eindeutig nicht durch natürliche Gesetze erklärbar, bewirkt durch das direkte Eingreifen eines Menschen. Walter Chantry hat in seinem Buch über die Zeichen der Apostel gesagt, dieselbe Macht Gottes, die in der alltäglichen Fürsorge Gottes verhüllt am Werk ist, in der alltäglichen Fürsorge Gottes verhüllt am Werk ist, wird in den Wundern Gottes enthüllt. Ich denke, Sie haben den Unterschied begriffen. Wunder sind also außergewöhnliche Machterweise Gottes. Sie erregen die öffentliche Aufmerksamkeit. Ein Wunder ist erkennbar in sich selbst. Da muss ich nicht erst noch lange erklären, dass das nun auch wirklich ein Wunder sei. Es ist erkennbar in sich selbst, aber es hat seinen Zweck nicht in sich selbst, sondern es weist über sich hinaus. Es ist ein Autoritätszeichen, es ist ein Siegel für die Person, die dieses Wunder bewirkt in der Kraft Gottes. Und darum werden diese Wunder klassisch Zeichen und Wunder genannt. Im Johannesevangelium genügt sogar oft allein das Wort Zeichen, weil das Ereignis des Wunders ein Zeichen ist für die Autorität des Wundertäters. Ein Beispiel aus dem Alten Testament. 1. Könige 17, Vers 22 bis 24. Der Prophet Elisa erweckt ein totes Kind zu neuem Leben. Er gibt es der Mutter zurück und die Mutter begreift, dieses Auferweckungswunder ist ein Zeichen für die Autorität des Elisa. Und dann heißt es in 1. Könige 17, Vers 24, Sie können die Bibelstellen dann alle auf der Kassette nochmal nachhören. Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. ein Zeichen für die Autorität des Elisa. Und wir werden sehen, Zeichen und Wunder treten in der Bibel nicht wahllos verstreut auf, sondern sie begegnen massiv, besonders häufig, besonders dicht gedrängt in der Zeit Jesu und der Apostel. Allerdings ist die apostolische Zeit nicht die einzige Zeichen- und Wunderepoche. Es gibt insgesamt 3 heilsgeschichtliche Perioden, in denen Zeichen und Wunder eine signifikante, eine herausgehobene Rolle spielen. Und damit kommen wir schon zu unserer zweiten W-Frage. Wann geschehen Zeichen und Wunder? Hier geht es um die heilsgeschichtliche Position. Die meisten biblischen Wunder ereigneten sich innerhalb 3 relativ kurzer Perioden. Jenseits dieser Perioden waren Zeichen und Wunder eher seltene Erscheinungen. Eine 4. Periode massiver Wunder steht noch für die Zukunft bevor. Davon wird in der Offenbarung berichtet. Aber selbst innerhalb dieser 3 Perioden gehörten Wunder nicht zum Alltagsgeschehen. Sie waren gebunden an eine relativ begrenzte Anzahl außergewöhnlicher Männer. Nur dadurch konnten die Wunder auch in ihrer Zeit als Wunder auffallen und die entsprechende Aufmerksamkeit erregen. An dieser Skizze sehen Sie die Intervalle. Das hängt natürlich jetzt an der einzelnen Datierung. Die Zahlen müssen Sie nur ganz grob verstehen. Die erste große Wunderepoche beginnt nach mehr als 2500 Jahren Menschheitsgeschichte mit Mose und Josua. Dann folgt nach einem Zwischenraum von 600 Jahren die zweite große Wunderepoche, gebunden an die Personen von Elia und Elisa. Und schließlich nach noch einmal ca. 800 Jahren dann die auffälligste und deutlich herausragende Wunderperiode zur Zeit Jesu und seiner Apostel. Jenseits dieser 3 markanten Intervalle waren Wunder beschränkt auf einzelne Ereignisse. Wenn Sie eine Thomson-Studienbibel haben, können Sie das zu Hause mal nachprüfen. Da sind unter der Ziffer 4023 bis 4036 die Wunder der Bibel zwar nicht vollständig, aber doch systematisch und auch in der Quantität einigermaßen repräsentativ dargestellt. Und da sehen Sie, dieser blaue Streifen markiert die Wunder von Mose und Josua. Dann kommen einige im Intervall. Dann geht es weiter mit Elia und Elisa. Das ist der grüne Streifen. Und dann die ganz massive Epoche der Wunder Jesu und der Apostel. Die 3 großen Epochen. Jenseits gab es, wie gesagt, nur wenige. Auch berühmte Gottesmänner wie Noah, Abraham, David taten keine direkten Wunder. Wunder sind also nicht zwangsläufig Begleiterscheinungen geistlicher Vollmacht. Und zum Beispiel Simson, von dem ja einige Wunder berichtet werden, ist im Gegensatz zu den 3 genannten Gruppen kein geistlicher Führer. Simson war unmoralisch, unzuverlässig, weder Prediger noch Lehrer. Seine einzige Aufgabe scheint darin bestanden zu haben, das Volk Israel zu schützen. Halten wir also fest. Gott, der jederzeit handeln kann, wie er will, hat sich in seiner Souveränität darauf beschränkt, innerhalb von 3 begrenzten Perioden in massiver Weise durch Zeichen und Wunder, ausgeführt durch menschliche Mittler, in das Weltgeschehen einzugreifen. Die restliche Zeit lenkt er die Geschichte nicht weniger souverän, bitte, dass wir das nicht verwechseln, nicht weniger souverän, aber für uns weniger spektakulär erkennbar, lenkt Gott in der übrigen Zeit die Geschichte auf andere Art und Weise. Eine interessante Beobachtung. In Matthäus 17, Vers 3 bis 4 haben wir die 3 Hauptvertreter dieser Wunderepoche ganz überraschend beieinander. Das ist mir erst vor kurzem mal aufgefallen. In der Situation auf dem Berg, wo Jesus verherrlicht wird, da heißt es in Matthäus 17, Vers 3, und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit ihm, nämlich mit Jesus. Und Petrus erfasst die Situation und sagt, hier ist gut sein. Und damit stehen wir nun vor der spannenden Frage, die uns schon ins 3. Kapitel hineinführt. Warum kommen Zeichen und Wunder gerade in diesen 3 Epochen in so gehäufter Weise vor? Was haben diese 3 heilsgeschichtlichen Epochen gemeinsam? Welche besondere Funktion haben die Wunder in diesen 3 Phasen? Die 3 Gruppen von Wundertätern, Mose, Josua, Elia, Elisa, Jesus, die Apostel, treten jeweils in einer Zeit auf, beziehungsweise leiten eine Zeit ein, jetzt kommt's, in der Gott einen großen neuen Teil seiner schriftlichen Offenbarung entstehen lässt. Das ist zunächst mal eine ganz einfache, sich aufdrängende Beobachtung. Mose war der menschlich Verantwortliche für das Entstehen der 5 Bücher Mose. Elia und Elisa leiten den zweiten großen Block schriftlicher biblischer Offenbarung ein, nämlich die Periode der alttestamentlichen Schriftpropheten. Während der Lebenszeit von Elia und Elisa wird das klassische Schriftprophetenamt eingeführt durch zahlreiche geballt auftretende Zeichen und Wunder. Die ihnen nachfolgenden Propheten schreiben dann alle Prophetenbücher von Jesaja bis Malachi. 2 Wunder jenseits der großen Epochen werden übrigens durch Jesaja vollbracht. Also auch durch einen Gottesmann, der für einen erheblichen Teil der schriftlichen Offenbarung verantwortlich zeichnet. Und dann Jesus und die Apostel. Sie sorgen innerhalb sehr kurzer Zeit für den Höhepunkt und den Abschluss der göttlichen Offenbarung. So wie es in Hebräer 1, Vers 1 ja gesagt ist, vielfach und auf vielerlei Weise, also polymeros und polytropos, in unterschiedlichster Weise hat Gott in alter Zeit geredet zu den Vätern durch die Propheten. Am Ende dieser Tage hat er geredet zu uns durch den Sohn. Die Apostel und mit ihnen in Verbindung stehende Personen sorgen für die schriftliche Fixierung des Neuen Testaments. Und der älteste Apostel Johannes, der letzte lebende Apostel, also warnt im letzten Kapitel seines letzten Buches vor jeglichen Hinzufügungen und Veränderungen. Offenbarung 22, Vers 18. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens. Das ist zunächst mal direkt auf die Offenbarung bezogen, hat aber eine Bedeutung darüber hinaus. Und damit sind nun die biblischen Schriften abgeschlossen. Welche Folgerungen ziehen wir daraus für die Funktion der Zeichen und Wunder? Welche Absicht hat der lebendige Gott ausgerechnet mit dieser Dramaturgie verfolgt? A, Sie haben das auf Ihrem Thesenpapier. Zeichen und Wunder führen ein und beglaubigen ein neues Stadium der göttlichen Offenbarung und ihrer Schriftwerdung. Mose, Grundstock des Alten Testaments. Elia und Elisa, Beginn der Epoche der klassischen Schriftpropheten. Und dann Jesus und die Apostel. B. Zeichen und Wunder autorisieren, beglaubigen die menschlichen Überbringer der neuen Offenbarung. Weil Gott seine Offenbarung durch menschliche Mittler und in menschlicher Sprache gab, war es wichtig, diese menschlichen Mittler eindeutig zu legitimieren und gegenüber anderen abzusetzen. Und die 3 genannten Personengruppen haben nun besondere Bedeutung für neue Offenbarungsstadien und so gab Gott ihnen in besonderer Weise die Vollmacht, Wunder zu wirken. Sehen Sie etwa die Verzahnung von Wundertätigkeit und Offenbarungstätigkeit, mit der der Koloss des Pentateuch endet. Es lohnt sich, diese Stelle kurz anzugucken. 5. Mose, Kapitel 34, Vers 10 bis 12. Da heißt es, und es stand in Israel kein Prophet mehr auf. Da geht es also um Mose als den Offenbarungsmittler, wie Mose, den der Herr gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Dazu hat Bruder Kaiser sich heute Morgen geäußert. Und nun kommt's. Mit all den Zeichen und Wundern, mit denen der Herr ihn gesandt hatte. Und dann heißt es am Ende, und mit all der starken Macht und mit all dem Großen und Furchtbaren, das Mose vor den Augen von ganz Israel getan hat. Hier wird also das Gewicht der Zeichen und Wunder noch verstärkt durch weitere Begriffe, die das Große, das Außergewöhnliche, das Umwerfende dieser Zeichen und Wunder unterstreichen. Und nun wird es noch spannender, auch im Neuen Testament. Auch für Jesus und die Apostel gibt es einen erweiterten Terminus technicus, wenn Sie so wollen. Eine erweiterte Beschreibung der Zeichen und Wunder, die der Beschreibung des Mose sehr ähnlich ist. Da wird der Ausdruck Zeichen und Wunder ergänzt durch ein drittes Wort, das die Mächtigkeit und Massivität dieser Zeichen und Wunder noch unterstreicht. Und das ist das Wort Krafttaten oder Machttaten.
Also,
jetzt haben wir diese drei Begriffe beieinander. Zeichen, Semaion, Wunder, Teras und Krafttat, Dynamis. Und wo immer diese herausragende Formulierung auftritt, nämlich viermal, ich habe Ihnen die Stellen auf dem Paper festgehalten, da geht es um die Beglaubigung Jesu und der Apostel in ihrer einzigartigen heilsgeschichtlichen Bedeutung. Und damit haben wir auch auf unsere Frage nach dem Wozu der Wunder eine Antwort erhalten. Sie haben in der Heilsgeschichte eine klar erkennbare Funktion. A, sie führen ein und beglaubigen jeweils ein neues Stadium der göttlichen Offenbarung und ihrer Schriftwerdung. B, sie autorisieren die menschlichen Überbringer dieser Offenbarung. Und nun ist noch ein dritter Hinweis unbedingt nötig. C, Zeichen und Wunder beglaubigen in besonderer Häufigkeit und Massivität die Offenbarung und die Offenbarungsmittler der neutestamentlichen Zeit. Dieses Übergewicht der neutestamentlichen Zeit, was die Wunderberichte angeht, können wir ja an dieser Gesamtaufstellung der Thomson-Studienbibel sehen. Am Ende des Johannesevangeliums, Kapitel 21, Vers 25, ruft Johannes voller Staunen aus: Es gibt noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Hier sind nicht zuletzt auch seine Wundertaten gemeint. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde ich, meine ich, die Welt, die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Benjamin Warfield beginnt sein Standardwerk über echte und unechte Wunder mit dieser Feststellung, dass er sagt, als unser Herr vom Himmel auf die Erde kam, brachte er den Himmel mit herab. Die Zeichen, die seinen Dienst begleiteten, waren nur die wehenden Wolken von Herrlichkeit, die er vom Himmel mitbrachte, der sein eigentliches Zuhause ist. Die Zahl der Wunder, die Jesus vollbracht hat, kann man gar nicht überschätzen. Und diese Wunder hatten in ihrer Zeit eine sensationelle, eine aufrüttelnde Wirkung. Das lesen wir immer wieder, wie die Wunder Jesu unter den Juden größte Irritationen auslösten. Johannes 7, 31, Johannes 9, 32. Es war eben nicht so, dass die Zeichen und Wunder im Konzert einer inflationären Wundertätigkeit des ersten Jahrhunderts untergegangen wären. Das wird ja manchmal so behauptet, ja, dass da an jeder Ecke von allen möglichen Leuten ständig Wunder getan wurden, durch die Jünger, durch völlig heidnische Leute. Das stimmt einfach nicht. Leonhard Goppelt, den wir ja an anderen Stellen mit Vorsicht genießen müssen, hat aber zu Recht festgestellt, was die synoptische Überlieferung an Heilungen von Jesus berichtet, hat in seiner jüdischen Umwelt kaum Analogien, also kaum Entsprechungen. Ähnliches, schreibt Goppelt, kannten jüdische Menschen im Grunde genommen nur aus den alttestamentlichen Erzählungen über Elia und Elisa. Wie ist diese Ballung der Wunder zu erklären? Eigentlich ganz einfach. Schon die Ankündigungen im Alten Testament machten klar, wenn der Messias kommt, wird man dies an seiner eindrücklichen Wundertätigkeit erkennen. Jesaja 28, Jesaja 35, Jesaja 61. Als Johannes der Täufer dann an der Messianität Jesu zweifelt, antwortet Jesus wie? Mit dem Hinweis auf seine Wunder, Matthäus 11. Als die Pharisäer Jesu Vollmacht bestreiten, da hält Jesus ihnen entgegen, Johannes 10, 25, die Werke, die ich tue, in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Auch heute ist Jesus natürlich der Arzt mit der Möglichkeit, wunderbar zu heilen. Aber wo dies geschieht, hat es keinen Zeichencharakter. Geschieht es normalerweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit und als Antwort auf Gebet. In der neutestamentlichen Zeit heilte Jesus nicht nur viel häufiger, sondern auf andere Weise und zu einem anderen Zweck. Die Wunder Jesu geschahen meistens als öffentliche Zeichen. Große Öffentlichkeit, ungläubige Leute, Macht, Manifestation des Messias. Aber auch für uns heute haben die Zeichen von damals eine wichtige Funktion. Sie dienen als Beglaubigung, als Autoritätsnachweis, als Gütesiegel für die Botschaft und die Boten des Neuen Testaments. Und damit sind die Zeichen von damals für uns heute eine wichtige seelsorgerliche Hilfe. Es gibt eine klassische Bibelstelle. Da wird diese Funktion der neutestamentlichen Wunder als Autoritätsbeweis programmatisch formuliert. Ich kann diese Bibelstelle jetzt leider nicht ausführlich auslegen. Lesen Sie zu Hause bitte Hebräer 2, 3 bis 4 mal nach. Hebräer 2, 3 bis 4. Da wird deutlich gesagt, das war gebunden an Jesus und seine Apostel und es bekräftigte die weltverändernde Bedeutung ihrer Botschaft. Der Hebräerschreiber, der blickt bereits zurück auf die Taten und Worte der Jesuzeit und dann benennt er nach biblischem Prinzip drei Zeugen für ihre Vertrauenswürdigkeit. Der Herr, also Jesus, hat das Heil verkündigt, erster Zeuge. Dann wurde es bekräftigt durch die autorisierten Zeugen, nämlich die Apostel. Und dies alles, dritter Zeuge, wurde bestätigt durch Gott, den Vater, der diesen Dienst, und jetzt kommt's, mitbezeugte durch Zeichen, Wunder und Krafttaten. Und beim Prädikat, beim finiten Verb dieses Satzes, bekräftigt, befestigt, steht eine eindeutige Vergangenheitsform, ein Aorist-Indikativ. Der Schreiber des Hebräerbriefes blickt also zurück auf die Zeichen, Wunder und Krafttaten und benennt ihre bestätigende Funktion für jene besondere Epoche Jesu und der Apostel. Es ist nicht davon die Rede, dass die Zeichen und Wunder als kontinuierliche Begleiterscheinung der Evangeliumsverkündigung in Aussicht gestellt werden. Davon ist nirgendwo die Rede. Vielmehr wird die Stoßrichtung von Hebräer 2 verstärkt durch die drei anderen Stellen, an denen der Ausdruck Zeichen, Wunder und Krafttaten auftritt. In Apostelgeschichte 2, 22 wird zurückgeblickt auf die Kraftwirkungen des Messias. 2. Korinther 12, Vers 12 und Römer 15, Vers 19 sprechen speziell von den Zeichen eines Apostels. Damit wurde die Autorität der Apostel gegenüber den anderen Christen hervorgehoben. Und Hebräer 2, 3 bis 4 bindet dann im Rückblick Messiaszeichen und Apostelzeichen zusammen als Siegel, sichtbare Siegel der entscheidenden Offenbarungsepoche. Halten Sie das bitte fest. Diese generelle Beschränkung der Zeichen und Wunder auf Jesus und die Apostel und einige wenige Leute aus ihrem Umfeld wird bestätigt durch den biblischen Gesamtbefund. Wir haben es schon in den Anfangsjahren nach Pfingsten nicht mit einer wundertätigen Gemeinde zu tun, sondern vor allem mit wundertätigen Aposteln. So auch die Betonung, Apostelgeschichte 2, 43, Apostelgeschichte 5, 12. Als es Paulus darum geht, seine Autorität zu beweisen, beruft er sich, 2. Korinther 12 und Römer 15, auf die Zeichen des Apostels. Sie wissen ja, dass Paulus besonders im Korintherbrief um seine Autorität als Apostel kämpft, wären die Wunderzeichen von vielen gemacht worden, hätten sie keine autorisierende Funktion haben können. Außer von den Aposteln wird nur von wenigen anderen berichtet, die mit ihnen verbunden waren, dass sie Wunder getan haben. Zum Beispiel Philippus und Stephanus, die dazu eindeutig von den Aposteln eingeführt worden waren. Mit dem Auslaufen der Apostelzeit hören die Berichte von Wundern auf. John Wesley hat geschrieben, aber das ist zu beachten, dass die Wunder sogar in den Anfangszeiten der Kirche von Gott nur mit sparsamer Hand ausgeteilt worden sind. Vielleicht nicht einer unter tausend, wahrscheinlich keiner, abgesehen von den Lehrern der Kirche und von denen nur einige wenige. Soweit John Wesley. Mit dem Auslaufen der Apostelzeit hören die Berichte von Wundern nach und nach auf. Damit steuern wir jetzt zielstrebig auf die Beantwortung unserer vierten und vorletzten Frage zu. Sie sind noch mit mir. Wir haben erst definiert, was ist ein Wunder? Dann haben wir gefragt, wann geschehen Zeichen und Wunder, die drei speziellen heilsgeschichtlichen Perioden. Haben dann uns der Frage gestellt, wozu geschehen diese Zeichen und Wunder, was ist ihre Funktion? Und schließlich fragen wir jetzt, wie lange gibt es Zeichen und Wunder? Mit dieser Frage betreten wir allerdings ein Minenfeld. Viele denken, wer vom Zurückgehen oder gar Aufhören der Zeichen und Wunder spricht, der stellt die Allmacht Gottes in Frage. Wie oft hört man diesen Einwand? Ich zitiere, und weiter rede ich zu euch, die ihr die Offenbarungen Gottes leugnet und sagt, sie hätten aufgehört und es gäbe keine Offenbarungen mehr, keine Prophezeiungen, keine Gaben oder Heilungen oder Zungenreden. Seht, ich sage euch, Wer diese Dinge leugnet, kennt das Evangelium Christi nicht. Ja, er hat die Schrift nicht gelesen, denn lesen wir nicht, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und immer da, und dass in ihm kein Wandel und kein Schatten der Vergänglichkeit ist. So steht es im Buch Mormon, Kapitel 9. Das ist die Behauptung, Zeichen und Wunder sind nicht beschränkt auf die apostolische Zeit. Nun, der biblische Befund und das Zeugnis der Kirchengeschichte führen zu einer anderen Antwort. 4a, der Rückgang von Zeichen und Wundern geschieht bereits innerhalb der Apostelzeit. Die charismatische Bewegung beruft sich genauso wie das Buch Mormon darauf, dass Gott zu allen Zeiten derselbe sei. Aber damit ist ja noch längst nicht gesagt, dass er zu allen Zeiten auf dieselbe Art und Weise handelt. Denken Sie an Ananias und Sapphira zum Beispiel. Oder denken Sie daran, dass Jesus in Matthäus 10 den Jüngern ausdrücklich aufgetragen hat, geht nicht auf die Straßen der Heiden. Gott handelt nicht zu allen Zeiten auf die gleiche Art und Weise. Und bereits innerhalb der Apostelgeschichte werden die Wunder erkennbar seltener. In 5,16 ist noch von Massenheilungen die Rede, auch 14,3. Und später kann Paulus sich selbst und andere nicht heilen. Er bleibt im Gefängnis. Auf der Kleinasienreise lässt er Trophimus krank in Milet zurück, 2. Timotheus 4,20. Während der zweiten Gefangenschaft empfiehlt er dem Timotheus ein Hausrezept gegen seine Magenkrankheit, 1. Timotheus 5,23. Auch für sich selbst bekommt der Apostel keine Heilung. B. Zeichen und Wunder sind nachapostolisch nicht mehr nötig, denn ihre Aufgabe ist erfüllt. Kein anderer als Johannes Calvin, der Reformator, hat alle Zeichenforderungen seiner Zeit, und die gab es damals genauso, als widersinnig herausgestellt. Denn sie gehören zusammen, so sagt Calvin, mit einer neuen Offenbarung. Dann zitiere ich aus der Institutio, da schreibt Calvin, wenn man von uns Wundertaten fordert, ist das völlig unsinnig. Denn wir ersinnen kein neues Evangelium, sondern halten fest an genau derselben alten Wahrheit, welche bekräftigt wurde durch all die Wunder, welche Jesus und die Apostel damals vollbracht haben. Die Einmaligkeit des ersten Jahrhunderts steht deutlich vor Augen. Jesus bringt das Heil. Die Apostel legen den Grund für die Gemeinde. Und wenn nun die Botschaft offenbart ist und die Wunder diese Offenbarung bestätigen, dann hören die bestätigenden Zeichen und die außergewöhnlichen Mitteilungsweisen irgendwann auf. In diese Richtung weist meines Erachtens auch 1. Korinther 13, Vers 10, so wie es Bruder Kaiser ja heute Morgen uns vorgeführt hat. Wenn das Vollständige, also das Komplette, das Ausgereifte, könnte man übersetzen, kommt, dann wird das Teilweise zunichte gemacht. Ich halte es exegetisch für sehr unwahrscheinlich, dass hier mit dem Vollkommenen das Eschaton, also ein zukünftiger Zustand jenseits dieser Welt, gemeint ist, die vollständige Perfektion. Sondern es spricht vieles dafür, dass es sich hier um einen Zustand in diesem Zeitalter handelt. Ich kann dafür jetzt nur eine Begründung nennen. An keiner anderen Stelle gebraucht Paulus das Adjektiv Teleios im Sinne von eschatologischer Perfektion, von zukünftiger Vollendung. Normalerweise ist dieses Bild von ihm bildlich genutzt für den Erwachsenen, für den gereiften Christen. 1. Korinther 2,6, 14, 20, Philipper 3,15, Epheser 4,13, Kolosser 1,28. Oder, können Sie alles nachhören, oder für die Völligkeit der Hingabe, Kolosser 4, Vers 12, in diesem Leben. Oder dann in Römer 12,2, die Erkenntnis des Willens Gottes für dieses Leben, das Gute, das Wohlgefällige, das Vollständige. Damit aber ist nicht von der Wiederkunft Christi die Rede, die ja plötzlich geschieht, sondern es ist das Ergebnis eines allmählichen Wachstums, dem dann auch das Bild von Vers 11 entspricht. So meine ich, spricht sehr, sehr vieles dafür, aus vielen anderen Gründen auch, dass es sich hier bei dem Teleion um die ausgereifte, vollständige Erkenntnis Christi handelt, wie sie uns der Heilige Geist aufgrund der abgeschlossenen und irrtumslosen Offenbarung in der Bibel ermöglicht. Und wer das nachlesen und intensiver studieren will, gerade Vers 10 und Vers 11 in dem Zusammenhang, den weise ich auf einen neueren Aufsatz von Robert L. Thomas hin, der lehrt in den Vereinigten Staaten, Los Angeles. Dieser Aufsatz heißt 1. Korinther 13, 11, revisited, also nochmal betrachtet. Und es erschienen im Master's Seminary Journal Frühjahr 1993, Seite 187 bis 201. Also wer hier im Haus an diesen Aufsatz herankommt, dem sei er nochmal sehr zum Studium empfohlen. Also, wenn die Botschaft offenbart ist und die Wunder bestätigt sind, dann hören die bestätigenden Zeichen irgendwann auf. Dann erwartet Gott Gehorsam gegenüber dem geschriebenen Wort der Heiligen Schrift. Und jetzt wieder auf die Wunder bezogen. Wer die Wunder der neutestamentlichen Zeit zurückholen oder kopieren will, der verkennt seinen eigenen heilsgeschichtlichen Standort. Und er verneint die einzigartige Autoritätsstellung der Apostel. Seitdem ich diese These öffentlich vertrete, ich bin ja nun nicht der Erste, der das macht, begegnet mir immer wieder der Vorwurf, diese Beschränkung auf die Apostelzeit sei eine Erfindung des Dispensationalismus. Hier werde der biblische Befund durch ein fremdes theologisches System verfälscht. Nun bekenne ich mich zwar zu Kernaussagen des Dispensationalismus, so wie ihn etwa Helge Stadelmann im Evangelischen Lexikon für Theologie und Gemeinde beschrieben hat, weil der Dispensationalismus meines Erachtens wichtige Leitlinien der Bibel zutreffend wiedergibt. Die Beachtung unterschiedlicher Epochen in einer fortschreitenden Heilsgeschichte, die biblische Unterscheidung zwischen Israel und der Gemeinde, das Festhalten am Wortsinn der biblischen Aussagen für die Endzeit, also auch die wörtliche Erfüllung der Verheißungen für Israel, so wie sich die Strafen über Israel wörtlich erfüllt haben. Aber für unsere Fragestellung ist der Dispensationalismus überhaupt kein Thema, weil die Rezession der Zeichen und Wunder nicht erst vom klassischen Dispensationalismus, also im 19. Jahrhundert, gesehen oder gar erfunden wurde, sondern schon Jahrhunderte vorher haben ganz andere darauf hingewiesen. Einfach weil der biblische Befund sie dazu gezwungen hat. Und daraus folgt nun ein drittes. Zeichen und Wunder sind kein Instrument zur Bevollmächtigung und Effektivierung, also Verstärkung von Evangelisation. John Wimber und andere haben ja immer wieder das Gegenteil behauptet. Wunder seien ein probates Mittel zur vollmächtigen Evangelisation, Power Evangelism. In Deutschland ist dieses Buch ja auch bekannt geworden mit einem sehr zustimmenden Vorwort von Wolfram Kopfermann. Und Wimber sagt, diese Zeichen dienen dazu, Satans Reich zu überwinden und einen Weg aufzuzeigen, um viele Menschen zu Christus zu führen. Benedikt Peters hat in seinem sehr wichtigen Buch über Zeichen und Wunder, das er jetzt auch wieder neu aufgelegt wird, er hat dort gezeigt, dass schon zur Zeit Jesu, also überlegen Sie mal, schon zur Zeit der echten Zeichen und Wunder, diese echten Zeichen und Wunder in der Regel nicht zu echtem Glauben führten, sondern häufig bewirkten sie gerade das Gegenteil, die Verfestigung des Unglaubens. Und sogar im Johannesevangelium, wo die Wunder auf den ersten Blick scheinbar einige Ungläubige zu einem gewissen oberflächlichen Glauben überzeugen können, selbst dort im Johannesevangelium bleibt das Endergebnis die Feststellung von Kapitel 12, Vers 37. Obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie doch nicht an ihn. Und was schon in den Evangelien gilt, das erweist sich dann als durchgängige Linie des Neuen Testaments. Echter Glaube entsteht nicht unter der überwältigenden Wirkung spektakulärer Ereignisse, sondern er entsteht durch die lebensschaffende Kraft des Gotteswortes. Also die programmatische Formel von Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt durch das Wort Christi, die gilt. Aber jetzt kommt die Gegenfrage, hat Jesus denn nicht seinen Nachfolgern zugesagt, dass ihr Missionsdienst zu allen Zeiten von Zeichen und Wundern begleitet sein würde? Die biblische Antwort darauf heißt nein. 4d, Zeichen und Wunder sind der nachapostolischen Gemeinde nicht verheißen. OM in Deutschland, deren Dienst wir ja alle in vieler Hinsicht mit großer Zustimmung betrachten, hat im Oktober letzten Jahres in einem Thesenpapier folgende Behauptung vertreten, die immer wieder so begegnet. Ich nehme das jetzt nur als ein Beispiel, weil es sehr typisch ist. Da heißt es über Zeichen und Wunder, wie bei allen Erweckungen in der Kirchen- und Missionsgeschichte weisen Zeichen und Wunder auf Gottes Reich hin und können nicht auf die apostolische Zeit der Urgemeinde begrenzt werden. Dass Jesus für sich beansprucht, Herr über alles zu sein, wird immer wieder
bei der Verkündigung des Evangeliums durch Zeichen und Wunder unterstrichen. Und die versuchte biblische Begründung bei OM ist so typisch, dass es sich lohnt, ganz kurz darauf einzugehen. OM nennt drei Bibelstellen. Die erste Bibelstelle ist Lukas 9, Vers 1 bis 2. Lukas 9, Vers 1 bis 2 enthält aber nun keinen allgemeinen Missionsbefehl, sondern da steht, er berief aber die 12 zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle bösen Geister und dass sie Krankheiten heilen konnten und sandte sie aus, zu predigen, das Reich Gottes und die Krankheiten zu heilen. Parallele dazu ist Matthäus 10. Hier handelt es sich um die Erstaussendung der Jünger exklusiv zum Volk Israel. Bei dieser Aussendung hat Jesus seinen Jüngern ausdrücklich befohlen, nicht zu den Heiden, ja nicht mal zu den Samaritanern zu gehen. Also wenn OM Lukas 9 oder Matthäus 10 auf unsere Zeit übertragen wollte, dann müssten sie sich beschränken, ich sage das ohne Häme, auf Judenmission und sie müssten jegliche Heidenmission verbieten, nach Lukas 9. Der Text passt hier also nicht. Dann wird angeführt als Begründung für Zeichen und Wunder heute Römer 15, Vers 18 bis 19. Aber wir hatten ja schon gesehen, hier beschreibt Paulus nicht allgemein den Dienst aller Christen, sondern speziell seine eigene apostolische Vollmacht, Römer 15. Römer 15 ist gerade nicht ein Beleg für fortdauernde Zeichen und Wunder, sondern betont die Bindung der Zeichen und Wunder an die Apostel. Und dann bleibt als drittes noch der Verweis auf Markus 16, Vers 17 bis 20. Das ist wohl die bekannteste Stelle. Da könnte man sich in einem ganzen Vortrag drüber auslassen. Hier nennt Jesus einen Katalog von 5 speziellen Zeichen und Wundern. Sie wissen das, Exorzismus, Sprachenrede, Schlangen werden einem nichts schaden, Gift trinken wird einem nichts schaden und Heilung durch Handauflegung. 5 Zeichen. Nun fällt zunächst auf, dass bei denen, die sich für heute auf Markus 16 berufen, dieser Katalog meist nur sehr selektiv, also sehr auswahlweise in Anspruch genommen wird. Ja, Gift trinken oder Schlangen in die Hand nehmen. Im Text steht hier auch nicht, denen, die glauben, so wird es ja meistens übersetzt, damit ist aber nicht gesagt, dass das heißen muss, allen Gläubigen zu allen Zeiten werden diese Zeichen und Wunder folgen. Man kann das denen, die glauben, wörtlich übersetzen, das ist ein Partizip Aorist, mit denen, die gläubig wurden. Und wenn diese Verheißung für die ganze Heilsgeschichte gegolten hätte, Markus 16, dann hätte es zwischen Apostelzeit und Pfingstbewegung fast nur defizitären Glauben gegeben. Denn hier ist die Zusage in einem nicht konditionalen, also in einem bedingungslosen Futur gegeben. Denen, die glauben, werden folgen. Wenn das eine allgemeine Zusage wäre, dann hätten Luther und Spurgeon und Wilhelm Busch nicht richtig oder nicht vollständig geglaubt. Auch 1. Korinther 12, Vers 29 und 30 macht klar, 1. Korinther 12, 29 und 30, hier wird keine generelle Zusage für alle Gläubigen gegeben. Da schreibt ja Paulus, haben sie etwa alle die gleichen Gaben. Zu heilen zum Beispiel. Es muss also eine Beschränkung für diesen 5er-Katalog geben. Die Frage ist nur, wie sieht diese Beschränkung aus? Die Grammatik lässt den Schluss zu und der gesamtbiblische Zusammenhang fordert es, eine Beschränkung auf die Apostelzeit. Neutestamentlich können diese Zeichen mit Ausnahme des Gifttrinkens für die apostolische Ära nachgewiesen werden, aber schon nicht mehr für das ausgehende erste Jahrhundert. Und so ergeben sich aus dem gesamtbiblischen Zusammenhang, wie ich meine, 2 Möglichkeiten. Entweder sind diese 5 genannten Dinge eine zusammenfassende Liste, in der Jesus sagt, welche Wunder insgesamt in seiner Gemeinde geschehen werden und später wird im Neuen Testament dann ergänzend gezeigt, in welche Zeit diese Wunder gehören. Oder aber, und das halte ich für wahrscheinlicher, hier in Markus 16 benennt Jesus den Katalog der speziellen Apostelzeichen. Von 2. Korinther 12 und Römer 15. Katalog der speziellen Apostelzeichen, die in dieser 5er-Zusammenstellung die Leute autorisiert, welche die neutestamentliche Offenbarung zum Abschluss bringen. Und nun beachten Sie noch eine Einzelheit. Das ist wirklich spannend zu entdecken. Der allgemeine Missionsbefehl, der über die Jünger eindeutig hinausgeht, wo steht der? Nicht in Markus 16, sondern in Matthäus 28. Und dort ist bezeichnenderweise mit keiner Silbe von Zeichen und Wundern die Rede, sondern die Mission wird getragen von Verkündigung und biblischer Lehre. Und dieser Verkündigungsauftrag in Matthäus 28, der wird dann im Unterschied zu Markus 16 ausdrücklich für die gesamte Kirchengeschichte erteilt. Alle Tage, bis an der Weltende. Das steht in Matthäus 28. Nur wer Markus 16 aus dem gesamtbiblischen Zusammenhang herausreißt und gegen den Rest der Heiligen Schrift stellt, kann hier einen Auftrag oder eine Zusage für fortdauernde Zeichen und Wunder herauslesen. Der Gemeinde nach der apostolischen Ära ist keine Wundergabe zugesagt. Auch nicht in Joel 3 oder bei einer anderen Verszählung Joel 2, 28 folgende. Da sage ich jetzt im Einzelnen nichts dazu, aber das bezieht sich nicht auf die Gemeinde in der Enderfüllung, sondern auf das Volk Israel und die Ereignisse zum Beginn des tausendjährigen Reiches. Und Pfingsten, als Petrus diese Joel-Stelle zitiert, handelt es sich um eine Teilerfüllung. Und dann noch Johannes 14, Vers 12, was immer genannt wird. Die Nachfolger Jesu werden größere Werke tun als er. Größere Werke! Bitte, hier steht nicht, sie werden größere Zeichen und Wunder tun. Bitte, was ist größer, als Menschen aus dem physischen Tod herauszuholen? Sie aus dem ewigen, geistlichen Tod herauszuweisen. Sie zum ewigen Leben zu gewinnen, das ihnen kein leiblicher Tod mehr rauben kann. Und schon am Pfingsttag haben die Apostel, natürlich in der Kraft Jesu, größere Werke getan, indem durch die Verkündigung der Apostel schon am Pfingsttag mehr als 3000 Menschen zum ewigen Leben fanden. Das sind die größeren Werke. Johannes 14, Vers 12 ist also keine Ankündigung von Zeichen und Wundern für die nachapostolische Zeit, sondern der Hinweis auf den Segen der weltweiten Mission. Soweit der innerbiblische Zusammenhang. Und nun müssen wir am Ende von Kapitel 4 noch fragen, wie sieht es eigentlich aus mit Zeichen und Wundern in der frühen Kirchengeschichte? Wie sieht es aus mit Zeichen und Wundern in der frühen Kirchengeschichte? Es ist ja theoretisch möglich, dass jedes Jahrhundert seinen eigenen John Wimber hat. Dass in jedem Jahrhundert Menschen auftreten, die behaupten, sie könnten Zeichen und Wunder in der Kraft Gottes tun. Und in der Tat bietet uns die Kirchengeschichte eine Fülle von Belegen, wo Leute oft in guter Absicht mit diesem angemaßten Anspruch auftraten. In unserem Dienst geschehen wieder die Zeichen und Wunder der apostolischen Ära. Es gibt einen Klassiker, einen theologischen Klassiker, der diese nachgemachten Wunder durch die Kirchengeschichte hindurch verfolgt. Das Buch stammt von dem berühmten evangelikalen Theologen Benjamin B. Warfield, wurde erstmals 1918 veröffentlicht und gehört bis heute zu den wichtigsten Werken zum Thema. Es trägt den Titel Counterfeit Miracles, also nachgemachte, gefälschte Wunder, könnte man sagen. Und es bietet eine recht gute Verarbeitung der kirchengeschichtlichen Quellen. Und in diesem Buch, da räumt Warfield mit manchen falschen Behauptungen auf, die bis heute auch in unseren Reihen vertreten sind. Und er arbeitet anhand der Quellen folgendes Ergebnis heraus, was ich Ihnen jetzt im Schweinsgalopp kurz vorführen will. Zunächst zeigt er, die apostolischen Väter, also Ignatius, Clemens und so weiter, die unmittelbar zu Beginn des zweiten Jahrhunderts schreiben oder zum Ende des ersten Jahrhunderts, die achten gründlich darauf, dass der Unterschied zwischen ihnen und den Aposteln deutlich wird. Der Unterschied in der Vollmacht, der Unterschied in der Autorität. Die apostolischen Väter hüten sich vor jeder Anmaßung, die sie zu nahe an die Apostel heranbringen können. Das wird sehr deutlich. Und dann schreibt Warfield, es gibt wenig bis gar keine Hinweise für Wundertaten in den ersten 50 Jahren nach der apostolischen Zeit. Es gibt geringe und unbedeutende Hinweise für die nächsten 50 Jahre, also 150 bis 200. Für das dritte Jahrhundert werden schon mehr Wunder berichtet. Und das nimmt weiter zu und wird konkreter, die Wunderberichte im vierten Jahrhundert, um sich schließlich noch mehr zu steigern im fünften Jahrhundert und darüber hinaus. Ich habe versucht, das mal in einer Kurve für Sie deutlich zu machen. Also, hier haben wir die Häufigkeit der Wunderberichte. Und auf der X-Achse die nachapostolische Zeit. In den ersten 50 Jahren nach Abschluss des ersten Jahrhunderts gibt es so gut wie keine Berichte. Und dann so ab 150 geht es langsam los mit einigen wenigen. Das steigert sich dann, wird im dritten Jahrhundert schon mehr und schnellt dann im vierten Jahrhundert nach oben und wächst sich weiter aus. Wie lässt sich dieser Befund nun erklären? Zwischen 150 bis 200 nach Christus finden sich bei den Kirchenvätern einige Hinweise, Justin und Irenäus. Aber Jetzt passen Sie auf. Warfield macht deutlich, dass man bis ins 4. Jahrhundert hinein nirgendwo Folgendes findet, dass auch nur ein einziger Schreiber von sich selbst oder einem anderen bekannten Namen der Kirche behauptet hätte, irgendwelche Wunder gewirkt zu haben. Keinen einzigen Namen, keinen einzigen konkreten Fall. Man findet keinen einzigen detaillierten Bericht bis ins 3. Jahrhundert hinein. Wie lässt sich dieser Befund erklären? Vergleichen Sie mal dagegen die lebenssprühenden, konkreten Berichte im Neuen Testament. Warfield gibt folgende Antwort. Er sagt, das Neue Testament zeigt, außer den Aposteln gab es auch einige andere aus ihrem Umfeld, die Wunder tun konnten. Aber, und das ist sehr interessant, die beiden einzigen, von denen uns namentlich berichtet wird, dass sie in ihrem Dienst selbstständig Wunder tun konnten, sind Philippus und Stephanus. Und sie hatten die Ausrüstung bekommen, auch das wird berichtet, Apostelgeschichte 6 und 8 durch die Handauflegung der Apostel. Allein von den Aposteln wird aber berichtet, dass sie die Gabe des Wunderwirkens durch Handauflegung weitergeben konnten. Studieren Sie dazu mal bitte Apostelgeschichte 8 von Vers 14 an. Allein die Apostel konnten die Gabe des Wunderwirkens durch Handauflegung weitergeben. So wie die Apostel die Kirche begründet haben, so waren sie die einzige Quelle, die die Zeichengabe weitervermitteln konnten. Und die Apostel haben von dieser Gabe offensichtlich nur gezielt und sparsam Gebrauch gemacht. Das können Sie an dieser Skizze nochmal erkennen. Also die Dreiecke sollen hier nicht eine Tiara jeweils darstellen, sondern stehen für die Apostel. Und die Apostel konnten die Gabe des Wunderwirkens durch Handauflegung weitergeben. Der letzte Apostel, nämlich Johannes, starb irgendwann im letzten Jahrzehnt des ersten Jahrhunderts wahrscheinlich. Er war also der Letzte, der das gewissermaßen weitergeben konnte. Und so lief etwa um 150, kann man sich rechnerisch vorstellen, diese Gabe des Zeichen- und Wunderwirkens aus, weil Johannes der Letzte war, der es weitergeben konnte. Und wir wissen nicht, wie zahlreich er das gemacht hat. Die Apostel haben offensichtlich gezielt von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Weder sie selbst, das ist auch noch wichtig, noch die durch Handauflegung Zugerüsteten konnten diese Gabe ständig ausüben oder darüber verfügen. Als die Apostel nach und nach starben, konnten immer weniger diese Gabe weitergeben. Die Anzahl der Leute, denen die Apostel in dieser Weise die Hände aufgelegt hatten, muss im 2. Jahrhundert schon sehr klein gewesen sein. Der letzte dürfte gegen Mitte des 2. Jahrhunderts gestorben sein. Und verstehen Sie jetzt, warum Justin und Irenäus, die nach 150 schreiben, so andeutungsweise nur davon reden, so unkonkret, so als ob sie nur vage davon gehört hätten. Irenäus und Justin hatten in jungen Jahren wahrscheinlich noch Kontaktleute der Apostel kennengelernt, also diese blauen Kreuzchen hier. Die wussten, dass es vereinzelte Wundertätigkeit noch gab. Aber zur Zeit, als sie schreiben, sind so langsam die Letzten gestorben. Und das erklärt nach Warfield, warum Irenäus und Justin so allgemein davon schreiben. Weil zu ihrer Zeit eben zwischen 150 und 200 derartige Dinge nicht mehr vor ihren Augen passieren. Wie ist aber dann, so fragen Sie, die Zunahme der Wunderberichte im 4. Jahrhundert zu erklären? Sie erinnern sich an unsere Kurve. Kein geringerer als Augustin, also wenn man diese Quellen liest, erschrickt man auch ziemlich. Kein geringerer als Augustin spricht davon, dass durch die Relikte des heiligen Märtyrers Stephanus zahlreiche Menschen geheilt wurden. Und Augustin bringt große Berichte von einer Mutter, die ihren toten Sohn auf den Sarg des Stephanus legt und ihn dadurch lebendig wiederbekommt. Das schreibt Augustin. Und ich könnte Ihnen jetzt viele sehr bedrückende Zitate von ihm bringen. Dass durch Sakramente und durch die Fürbitte bei den Reliquien der heiligen Menschen gesund würden. Hier haben wir schon zu Beginn des 5. Jahrhunderts schlimmsten Aberglauben vor uns, der dann in der römisch-katholischen Kirche immer größeres Gewicht gewinnen sollte. Aber wir wissen nicht, ob es bei Augustin nur Aberglaube ist oder ob hier auch schon andere Kräfte mit am Werk sind. Wir wissen nur, dass nach biblischem Befund Zeichen und Wunder nicht durch Reliquien toter Märtyrer gewirkt werden. Heidnische Denkweisen, Vorstellungen aus der zeitgenössischen Literatur waren immer stärker in diese kirchlichen Kreise eingedrungen. Und manche aus der kirchlichen Hierarchie nahmen diese weltlichen, mystischen Einflüsse willig auf. Und wer sich jetzt nicht an das Sola Scriptura, an das allein die Schrift gebunden wusste, und wer dann noch die kirchlichen Lehrautoritäten anerkannte, der konnte leicht ins Schwimmen geraten. Aber die neutestamentlichen Zeichen und Wunder, die haben aufgehört. Diese biblisch begründete Überzeugung ist kein Sonderpfündlein des klassischen Dispensationalismus, sondern wurde von Luther bis Spurgeon, von Calvin bis Jonathan Edwards, von George Whitefield bis Kuiper immer und immer wieder in Erinnerung gerufen. Ich habe die Quellen hier. Sie alle sagen, die apostolischen Gaben haben ihre zeitlich begrenzte Funktion und folglich hören sie auf. Einige vorsichtige Worte noch zu der Frage, wie sollen wir dann die Wunder beurteilen, die aus der Missionsgeschichte berichtet werden? Auch ein eigenes Vortragsthema. Zunächst, es sind keine klassischen Zeichen und Wunder, da ja auch auf dem Missionsfeld keine neuen Offenbarungen über die Heilige Schrift hinausgegeben werden. Wir können andererseits nicht ausschließen, dass Gott in seiner Souveränität in Ausnahmesituationen außergewöhnliche Dinge geschehen lässt. Aber wir haben keine biblische Verheißung, dass dieses unbedingt geschehen muss oder in der Missionssituation geschehen wird. Die Verheißung haben wir nicht. Es ist erst recht nicht zu erwarten, dass Gott besondere einzelne Menschen in herausgehobener Weise über einen längeren Zeitraum gar mit Wunderkräften ausstattet, wie dies bei den Aposteln der Fall war. Und es ist gründlich zu beachten, dass etliche Missionare selbst sehr vorsichtig von diesen Dingen sprechen und sich ihrer geistlichen Gefährlichkeit durchaus bewusst sind. Der englische Missionar Michael Griffiths hat in einem Buch auf diese drei biblischen Wunderepochen verwiesen und dann gesagt, dass er es theoretisch für möglich hält, dass solche Wunder in missionarischen Ausnahmesituationen geschehen könnten, aber er gibt sofort eine Einschränkung und er schreibt, ich muss jedoch berichten, dass ich Missionare in besonders schwierigen und harten Gebieten gekannt habe, die speziell um die Gabe des Wunderwirkens gebetet hatten. Mir ist kein Fall bekannt, wo dieses Gebet jemals erhört worden ist. Und noch ein anderes Beispiel, der Evangelist Evan Roberts, Alexander Seibel hat darüber geschrieben, auch Benedikt Peters, der bei der Erweckung in Wales zu Beginn unseres Jahrhunderts eine wichtige Rolle spielte, hat die Gefahr übernatürlicher Einwirkungen am eigenen Leibe erfahren. Roberts berichtet einmal davon, wie er vor einer Veranstaltung beim Gebet eine besondere Lichterscheinung gesehen hätte. Und nach dieser Lichterscheinung haben sich auf seine Predigt hin besonders viele bekehrt. Einige Tage später in einer schwierigen Situation hoffte er erneut auf eine Lichterscheinung, aber sie blieb aus. Und im Rückblick, einige Monate später, kam Roberts zu der Überzeugung, dass das Licht wahrscheinlich nicht von Gott, sondern von Satan geschickt worden war. Warum? Er sagt, die Strategie des Feindes sei gewesen, ihn von der Grundlage des Glaubens abzubringen, indem er seine Aufmerksamkeit auf außergewöhnliche Eindrücke und Gefühle lenkte. Nach jenem Erlebnis mit dem übernatürlichen Licht hätte er angefangen, nach weiteren außergewöhnlichen Erfahrungen Ausschau zu halten, und dies hätte seinen Glauben, wie Roberts bekannte, zwischenzeitlich geschwächt. Über die Erweckung in Wales berichtet er insgesamt, dass sie durch spektakuläre Ereignisse wie ekstatisches Schreien, zu Boden fallen, also diese Phänomene sind auch alle nicht so neu, dass durch diese spektakulären Ereignisse nach kurzer Zeit die Erweckung mit einem verführerischen Geist vermengt worden sei. Und er kommentiert, und das finde ich so beunruhigend, er schreibt, und ebenso wurde beinahe ohne Ausnahme das Unechte mit dem Echten zusammen angenommen, weil die Gläubigen die Möglichkeit derartiger konkurrierender Einflüsse nicht ahnten. Also sie sagten, wenn dort die biblische Wahrheit gepredigt wird, wenn dort auf die Autorität der Heiligen Schrift verwiesen wird, dann kann doch das andere, was dort passiert, nicht aus einer anderen Quelle kommen. Und Roberts sagt, dass dadurch der Erweckung schwerer geistlicher Schaden zugefügt worden sei. Lassen Sie mich unseren Gedankengang nun zusammenfassen. Wir haben zunächst die besondere heilsgeschichtliche Position von Wundern aufgezeigt, innerhalb dieser drei Epochen. Wir haben dann ihre Funktion herausgearbeitet, wozu sind sie gegeben? Als Beglaubigungszeichen vor allem für neue Offenbarungsstadien und die dazugehörigen menschlichen Offenbarungsmittler. Wir haben die Rezession innerbiblisch aufgewiesen –